Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Wie steht es eigentlich um Ihre Skincare-Routine? Ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch mehr als 2 Produkte, Reinigungsmilch, Gesichtswasser, Creme und eventuell auch noch ein bisschen was für die Augenpartie, aber dann ist auch gut. Bei der jungen Generation scheint es einen regelrechten Hype um die perfekte Haut zu geben. Soziale Plattformen wie TikTok verstärken ihn.
Ich bin Glykolsäure. Ich entferne abgestorbene Hautzellen und bringe deiner Haut mehr Glow.
Ich bin Hyaluronsäure. Ich spende Feuchtigkeit und polstere deine Haut sichtbar auf.
Wir sind Ceramide. Wir stärken deine Hautbarriere und schützen vor Feuchtigkeitsverlust.
Ich bin Retinol. Ich glätte deine Haut, rege die Zellerneuerung an und unterstütze die Kollagenbildung.
Ja, und es geht so weit, dass es mittlerweile sogar schon einen Fachbegriff dafür gibt: Dermorexia. Gen Z, die Digital Natives, junge Erwachsene, macht in Sachen Konsum vieles gut, kaufen zum Beispiel Secondhand-Klamotten, sind sozial engagiert, trinken weniger Alkohol. In einem Punkt aber verliert sie offensichtlich jedes Maß, und zwar, wenn es um Kosmetik geht. Laut einer Studie des Industrieverband Körperpflege und Waschmittel geben 70% der Jugendlichen in Deutschland an, dass ihnen Schönheit und Körperpflege extrem wichtig sei. Und tatsächlich, keine Generation zuvor hat so viel Geld in Kosmetikartikel gesteckt wie die Gen Z.
Zeig mir eine Anti-Aging-Routine aus der Drogerie.
Eine einfache. Pass auf, wir machen nur einen Wirkstoff, ganz basic. Und zwar brauchst du was zum Reinigen. Dann können wir das hier super nehmen, das bekommt immer alles ab. Dann würde ich ein Produkt nehmen mit Retinal oder mit Retinol. Also eins von den beiden würde ich nehmen. 1 bis 3 Mal die Woche am Abend. Und dann würde ich eine gute Creme nehmen,
ja, die Haut noch. Es klingt kompliziert und es gibt für die zwanghafte Sucht nach der scheinbar perfekten Haut sogar einen Fachbegriff, Dermorexia. Ja, und wir fragen uns, wo kommt das her? Ist Social Media schuld? Und was macht das vor allem auch mit unserer Haut? Modejournalistin und Kosmetikexpertin Diana Weiß ist bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, was ist das für ein Trend?
Ja, also dieser Trend, ne, dass junge Menschen sich also sehr stark, man könnte sagen, obsessiv mit Hautpflege beschäftigen, gibt's eigentlich schon länger, kommt so ein bisschen aus Corona raus, als viele so klassische Fashion-Influencer dann umgestellt haben, ihren Content auf Skinfluencing, also auf Hautpflege. Aber so die problematischen Potenziale so dieser Entwicklung werden erst jetzt eigentlich so richtig deutlich. Ne? Man sieht es auch an den Zahlen dieser Studie, die du vorgestellt hast.
Ja, genau. Wie groß ist das Phänomen?
Also es ist ein sehr großes Phänomen. Du hast ja gesagt, ne, 70% der befragten jungen Menschen in der Studie haben angegeben, es ist ihnen extrem wichtig. Genauso viele haben auch angegeben, dass ihnen Hautpflege ein Gefühl der Kontrolle verleiht. Mhm. Ja, also das steckt irgendwie dahinter. Wir haben ja auch schon in diesen Einspielern am Anfang gehört, es ist extrem wirkstoffbasiert. Ja, also es wird sehr stark so wissenschaftlich verkauft. Also wenn man in diese Hautpflegewelt irgendwie eintritt, dann kommt das auch mit einem Wissen, was man sich aneignet. Also man weiß dann viel, man kann dann richtig so fachsimpeln über diese Wirkstoffe und dann gibt es natürlich so verschiedene Möglichkeiten, die miteinander zu kombinieren und dann sind es dann potenziell unendlich viele Produkte, die man sich kaufen kann und das steckt natürlich auch dahinter. Es ist ja auch ein Konsumphänomen und insgesamt, also die Kosmetikbranche, insbesondere wenn man jetzt auf die pflegende Kosmetik guckt, ist in den letzten 4 Jahren hat sich der Umsatz weltweit ungefähr um 50% verdoppelt. Also das ist ordentlich. Das sind also Milliarden von US-Dollar. Und die werden dann überwiegend eben von jungen Menschen sich ja buchstäblich ins Gesicht geschmiert.
Ja, genau. Da ist die Frage, was hat das für Folgen? Also auf der einen Seite gibt es offensichtlich ein breites Fachwissen über verschiedene Kosmetikartikel und was man alles nutzen muss, was da alles drinsteckt. Aber dieses exzessive Nutzen, das kann ja nicht gut sein für die Haut.
Ja, das natürlich. Ne, es gibt diesen Begriff so der Überpflegung. Allerdings mit meinem laienhaften Wissen glaube ich, dass so die frei verkäuflichen Produkte aus der Drogerie, dass die gar nicht so viel machen. Die haben gar nicht so eine starke Wirkung. Ich sehe da eher die Gefahren für die jungen Menschen im finanziellen Bereich, dass sie sich einfach verschulden, dass sie viel zu viel Geld dafür ausgeben. Und natürlich auch psychologisch, dass man dann sozusagen Schuldgefühle entwickelt, wenn man sich nicht an seine Routine hält und eben nicht seine Hautpflegeplan erfüllt, wie man sich das vorgenommen hat.
Das heißt aber, was sagen Dermatologen? Gibt es da ein breiteres Wissen darüber? Wir können ja noch mal reinhören. Jael Adler ist Dermatologin und sie hat aus ihrer Sicht das Phänomen beschrieben.
Die Industrie, das Marketing und Social Media haben die Kundschaft voll im Griff. Von jung bis alt greifen zunehmend Leute zu immer mehr Hautpflegeprodukten, Feuchtigkeitscreme, Fettcreme, Tagescreme, Nachtcreme, Salbe. Also, es ist viel zu viel. Ich sehe bis zu 20% meiner Patienten mit selber verursachten Hauterkrankungen oder eine Verschlechterung ihrer bestehenden Hauterkrankung.
Ja, das scheint ja doch nicht alles so einfach zu sein. Ich würde gern auch noch mal auf den psychischen Aspekt zu sprechen kommen. Du hast es auch schon anklingen lassen, dass es so eine Form von Kontrollfunktion hat.
Ja, ist natürlich interessant, wenn man sich fragt, worüber haben die denn dann Kontrolle? Also natürlich erstmal über ihren eigenen Körper, über ihre Haut, über das Aussehen. Es passt natürlich ganz gut rein in so dieses generelle Vorstellung so einer neoliberalen Selbstoptimierung. Ne? Man ist eben selbst dafür verantwortlich, wie gesund man ist, wie leistungsstark man ist und so weiter. Ich glaube, es geht aber tatsächlich noch tiefer. Ne? Also dass ich würde da sogar dieses große Schlagwort so der Lost Futures einbringen. Dass die Gen Z halt in der Situation ist, dass sie nicht weiß, was die Zukunft bringt, dass sie große Ängste haben, dass sie den Lebensstandard ihrer eigenen Eltern nicht mehr werden halten können. Dazu kommt dann auch das, was man aus der Wirtschaft so als Lipstick-Effekt bezeichnet, ne, aus der dekorativen Kosmetik, dass die jungen Menschen sagen, ich werde mir sowieso nie eine Eigentumswohnung leisten können. Ne? Deswegen haue ich mein Geld halt so raus und dann leistet man sich halt kleinere, günstigere Dinge. Aber da kommt dann natürlich auch einiges zusammen. Also es ist, und dann zugleich noch dieser Fokus auf Selbstfürsorge, Mental Health. Ich tue das irgendwie für mich. Und das ist eben so ein kleiner, überschaubarer Bereich, in dem man dann die Kontrolle über sein Leben ausüben kann.
Und wie steht es um das Krankheitsbild? Also bis heute kannte ich den Begriff Dermorexia noch nicht. Ist ja ein Wortmix aus Dermo, also Haut, und Anorexia. Das ist ja dann tatsächlich, hat schon sowas von pathologischen Zügen. Was weiß man darüber?
Na, auf jeden Fall. Also es ist ja sowieso, gibt es auch Zahlen dazu, die eben, sind wir wieder beim Thema Social Media, die halt Social Media Nutzung, übermäßige Social Media Nutzung auch mit psychologischen Erkrankungen in Verbindung bringen, vor allem so körperdysmorphische Störungen, dass man sich eben obsessiv mit dem eigenen Aussehen beschäftigt, beziehungsweise mit vermeintlichen Makeln und dann denkt eben, alle anderen Menschen sehen das eben auch sofort, so wie man das selber sieht, und dann eben alles dafür tut, eben gegen diese Makel anzuarbeiten, mit diesen Hautpflegeprodukten, die versprechen das dann eben, dass man eine perfekte Haut hat. Aber wie wir gerade auch gehört haben in dem Einspieler der Dermatologin, kann das eben im schlimmsten Fall sogar dazu führen, dass die Hautprobleme noch viel schlimmer werden, als sie vorher waren.
Ich bin ein wenig überfordert. Lass uns nochmal zurückkehren. Also es gab ja für mich in meiner Jugend auch mal eine Zeit, wo man sich bemüht hat, irgendwie gut auszusehen. Da hatte ich allerdings nur so eine blaue Nivea-Dose und wenn es hochkam, noch so eine Reinigungsmilch. Woher kommt denn dieses Phänomen überhaupt?
Das hat natürlich schon viel mit Social Media zu tun und natürlich mit der Industrie, ne, die dauernd eben neue Märkte sich erschließen möchte. Das Interessante an diesem Phänomen finde ich, dass es halt auch sehr viel junge Männer betrifft. Es ist ja lange Zeit so ein kulturelles Tabu gewesen, ne? Dass Kosmetik ist eben Sache der Frau. So Frauen machen sich halt Sorgen darum, dass sie älter aussehen und benutzen dann Cremes und so weiter. Und Männer machen das grundsätzlich nicht oder zeigen dann nicht so ein offenes Interesse dafür. Und das wurde dann so ziemlich aus dem Weg geräumt, so in den letzten Jahren. Corona hat halt sein Übriges dafür getan, dass eben für diese Generation das Thema Selbstfürsorge, Mental Health und so weiter viel wichtiger wurde. Und für die kosmetische Industrie bedeutet das einfach, dass sie 50% potenzielle Kunden dazu gewonnen haben, wenn es eben nicht mehr nur noch junge Frauen sind, die sich Sorgen um ihre Haut machen, sondern wenn das dann eben alle jungen Menschen betrifft. Und warum die aber so eine große Angst davor haben, alt auszusehen, da habe ich auch noch keine richtige Theorie dazu, ne? Weil in dieser gleichen Studie vom Industrieverband für Kosmetik und Waschmittel kam auch raus, dass über 70% eben der jungen Menschen, die so Anfang 20 sind, schon Anti-Aging-Pflege benutzen und sich eben sehr große Sorgen über Hautalterung machen.
Also dein Fazit, was macht das mit der Gen Z? Was sagt das vielleicht auch über uns als Gesellschaft aus?
Ich glaube, die suchen halt nach Möglichkeiten, irgendwie mit ihrem Leben zurechtzukommen. Es ist, glaube ich, tatsächlich so eine Reduzierung eben auf den eigenen Körper und es sind sehr beschränkte Möglichkeiten, die man hat, sozusagen sein eigenes Leben zu gestalten, wenn es dann nur noch um die eigene Körperoberfläche geht. Grundsätzlich ist natürlich nicht schlecht, sich mit sich selber zu beschäftigen, aber ich kann da immer nur die Worte der unsterblichen Vivienne Westwood zitieren, ne? Buy less, choose well. Man sollte insgesamt weniger kaufen und sich dann gut überlegen, was man sich kauft, damit man diese ganzen Kosmetikprodukte dann eben auch bis zum Ende verwenden kann.
Und wir können auch noch mal reinhören, was Dermatologin Yael Adler dazu empfiehlt.
Ich wünschte mir, dass Social Media und die Marketingstrategien nicht die Menschen zu blinden Käufern degradieren, sondern dass es eine bessere Aufklärung gibt. Wichtig ist Medienkompetenz, Wissen über Hautbiologie und vielleicht auch mehr Verantwortung der Industrie. Und natürlich müssen auch Eltern wissen, dass sie eine Vorbildfunktion haben. Und die Botschaft geht auch an die Eltern. Auch bei Eltern sind Antifaltencremes nicht wirksam.
Das Gute ist, dass es zu jedem Trend natürlich auch einen Gegentrend gibt. Und es gibt jetzt bereits so diesen Hautpflege-Detox als neuen Trend, dass Leute eben entweder sagen, sie kaufen sich jetzt keine neuen Produkte mehr, bis sie alle alten verbraucht haben. Oder sie benutzen vielleicht auch eine gewisse Zeit gar keine Hautpflegeprodukte mehr, damit sowohl der Geldbeutel als auch die Haut sich mal ein bisschen erholen können.
Über das Phänomen Dermorexia, die perfekte Haut als Hype und Sucht bei der jungen Generation, sprach ich mit Modejournalistin und Kosmetikexpertin Diana Weiß hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Die Oscars sind vorbei und Hollywood steckt in einem großen Umbruch. Die Zuschauerzahlen beim Kino haben immer noch nicht das Vorpandemie-Niveau erreicht. Die Streaming-Konkurrenz setzt den Filmstudios zu. Die Lösung: Konsolidierung. Vor ein paar Jahren hat Disney 20th Century Fox übernommen. Vergangenes Jahr hat der Medienkonzern Skydance die Paramount Studios geschluckt. Und im Februar bekam das neue Medienunternehmen Skydance Paramount den Zuschlag auch noch für Warner Discovery. Eine Fusion, die nicht nur Hollywood, sondern auch die amerikanische Medienlandschaft grundlegend verändern könnte, denn Skydance Paramount übernimmt mit Warner Discovery auch CNN, wird somit riesig und damit gerät der liberale TV-Sender unter die Kontrolle von David Ellison. Wer ist David Ellison? Er wiederum steht US-Präsident Trump nah, denn nachdem David Ellison mit Paramount auch CBS übernommen hatte, hat er den TV-Sender direkt ganz im Sinne Trumps umgebaut. Christian Berndt über eine Fusion, die nicht nur Hollywood, sondern auch Amerika verändern könnte.
Ein linksrevolutionärer Aktivist, gespielt von Leonardo DiCaprio, ruft zum Sturm, um illegale Einwanderer aus dem Internierungslager zu befreien. Paul Thomas Andersons Action-Satire, der große Oscar-Gewinner One Battle After Another, wurde von den Warner Brothers Studios produziert.
Letztes Jahr war hervorragend für Warner Brothers. Die haben Filme wie Sinners, One Battle After Another, Weapons, die große Blockbuster waren und originale Erzählungen und sind jetzt für mehrere Oscars nominiert und so weiter. Die sind wirklich weltweit führend meines Erachtens im Kinobereich.
So der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough. Doch Warner Brothers stehen vor einer existenziellen Veränderung. Das Studio gehört zum Medienkonzern Warner Discovery, der nun voraussichtlich vom Medienkonzern Paramount Skydance übernommen wird. Vorangegangen war eine monatelange Übernahmeschlacht um Warner zwischen Paramount Skydance und dem Streamingdienst Netflix. Die Filmszene war gespalten in der Frage, welche Option für das Kino besser sei.
Die Kinobetreiber in Europa sind eher für den Paramount-Deal als für den Netflix-Deal gewesen, weil die da zumindest Chancen sehen, dass das Geschäftsmodell Kino noch erhalten bleibt. Sowohl Paramount als auch Warner Brothers verstehen, wie Kino funktioniert. Die glauben auch daran, dass die Leute mit großen Filmen in die Kinos locken können. Aber es bedeutet, dass es weniger Wettbewerb geben wird.
Zwar stand bei einer Netflix-Übernahme zu befürchten, dass der Streamer Warner-Filme künftig eher auf seiner Plattform als in den Kinos zeigt, so wie es Netflix generell handhabt. Aber auch bei der Fusion von Paramount und Warner ist ein verkürztes Kinofenster nicht unwahrscheinlich. Durch die Zusammenlegung der Streaming-Dienste wird Paramount über 200 Millionen Abonnenten haben und bei Filmen eventuell zugunsten der Plattformen entscheiden. Und weil Paramount Skydance 110 Milliarden Dollar für die Warner-Übernahme zahlen muss, ist der Konzern hochverschuldet und wird sparen müssen. Jeff Jarvis, Journalistikprofessor an der City University of New York, glaubt, dass die Fusion im Desaster enden wird.
Warner Brothers is kind of a jinxed property.
Warner Brothers, meint Jarvis, ist in gewisser Weise verhext. Jede Fusion mit Warner in den letzten 30 Jahren sei im wirtschaftlichen Desaster geendet und wieder aufgelöst worden. Ob mit dem Verlagshaus Time, mit AOL oder AT&T.
My primary concern was not Warner Brothers, the movie studio.
Seine viel größere Sorge betrifft nicht das Filmstudio, sondern die Zukunft der amerikanischen Medienlandschaft, sagt Jarvis. Denn mit Warner Discovery übernimmt Paramount Skydance auch CNN. Und hier wird es politisch. Der Chef von Paramount Skydance, David Ellison, ist der Sohn von Larry Ellison, Gründer des Tech-Konzerns Oracle und einer der reichsten Männer der Welt. Vater und Sohn stehen Präsident Trump nahe. David Ellison hat letztes Jahr mit der Übernahme von Paramount auch den liberalen TV-Sender CBS übernommen.
We see what the Ellisons have done with Barry Weiss, their hired editor.
Die Ellisons haben CBS ruiniert, indem sie die konservative Journalistin Barry Weiss als Chefredakteurin eingesetzt haben, meint Jarvis. Die habe die investigative CBS-Sendung 60 Minutes auf Linie gebracht und das Gleiche werde mit dem Trump-kritischen Sender CNN passieren. Laut Wall Street Journal hat Larry Ellison Trump bereits zugesagt, CNN umzubauen. Trump hatte öffentlich die Übernahme Warners durch die Ellisons unterstützt und die Regulierungsbehörde war ihm dabei gefolgt.
Man hat das schon bei anderen Regulierungsentscheidungen gesehen, dass der Regulierungsbehörde FCC und deren Chef Brendan Carr angedeutet hat, dass er in Richtung Trump entscheiden könnte. Bei diesem Deal war es nicht so genau klar, aber Brendan Carr hat gesagt, dass der Paramount-Deal überhaupt kein Problem sein sollte. Es ist alles nicht offiziell, dass Trump und die Regierung Einfluss nehmen. Das dürfen die eigentlich nicht, aber es ist ein neues System scheinbar unter Trump.
Roxborough erwartet, dass die Fusion im nächsten Jahr über die Bühne geht und dass dann auch CNN von den Ellisons in eine Trump-freundlichere Richtung gelenkt wird. Für Jeff Jarvis wäre das nur ein letzter Baustein der politischen Verschiebungen in der US-Medienlandschaft.
We now have state media in the US.
In den USA haben wir jetzt Staatsmedien, meint Jarvis. Die wichtigsten Sender CBS, demnächst CNN und Fox News sind nun Trump-freundlich. Aber die gute Nachricht ist, so Jarvis, dass sich in sozialen Medien, Podcasts oder auf Plattformen wie YouTube andere regierungskritische Stimmen längst Gehör verschaffen. Die klassischen Medien, da sind sich Jarvis und Roxborough einig, spielen für die politische Meinungsbildung in den USA schon lange nicht mehr eine so wichtige Rolle, wie es früher einmal der Fall war.
Das macht doch ein wenig Hoffnung. Nach der Schlacht um Warner Brothers Discovery werden die Spielregeln in Hollywood neu aufgestellt. Christian Berndt über die Folgen.
Das Lesen der anderen.
Ja, und da geht es heute um das Magazin Queere Landlust. Das Heft gibt es seit 3 Jahren. Im Dezember vergangenen Jahres ist allerdings die erst zweite Ausgabe erschienen. Warum und was es alles zu lesen gibt, das sagt uns Carla Wember, forscht zu feministischer Landwirtschaft und ist Mitherausgeberin. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Also, ganz basal, welche Idee steckt dahinter? Man könnte ja meinen, durch Formate wie zum Beispiel Bauer sucht Frau, in denen es auch homosexuelle Paare gibt, die sich mittlerweile finden, ist das Thema Queerness auch auf dem Land in den, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Mainstream angekommen.
Ja, wir verstehen tatsächlich Queerness sehr breit bei uns im SIN und es geht uns einfach darum, die Vielfalt an queeren Lebensrealitäten in der Landwirtschaft, aber auch ja, einfach in ländlichen Räumen sichtbar zu machen und zu zeigen, wir sind viele auch auf dem Land.
Sehen, das ist so eine ja, Übersetzung frei von einem kleinen, selbstgemachten Magazin. Warum ist es denn jetzt tatsächlich so, dass es 3 Jahre gebraucht hat, um die 2. Ausgabe zu veröffentlichen? Oder fast 4?
Meine Kollegin Jell hat damals im Urlaub die Idee gehabt zur queeren Landlust und hat dann mit ein paar Freundinnen angefangen, brainstormen. Und dabei sind dann einfach sehr viele Ideen rumgekommen, aber es hat auch ganz schön lange gedauert, das Ganze dann zusammenzubasteln. Und das Ganze basiert tatsächlich nur auf unbezahlter Arbeit. Das heißt, wir sind ein kleines Redaktionskollektiv, wir treffen uns online, wir sind auch nicht immer am gleichen Ort. Und das heißt, die ganze Arbeit, die da reinfließt, von Leute kontaktieren, eine Ausschreibung machen, die ganzen Artikel sammeln und das Ganze dann auch noch in ein schönes Layout-Format bringen und natürlich das Geld zusammenzutreiben, das dauert dann schon mal eine ganze Weile. Und deswegen haben wir auch an dieser Ausgabe ganz schön lange herumgewerkelt.
Das Heft oder die Sine ist ja bunt, spielerisch, lustig gestaltet. Auch die Inhalte, beispielsweise gibt es Princess of Farming, eine Kandidatin, eine Traktorprinzessin, die auf der Suche nach, ich zitiere, Hotten Babes ist. Da werden dann 4 vorgestellt. Ist das auch so eine Art Ergänzung von Bauer sucht Frau? Ich komme irgendwie nicht weg von dem Thema.
Ich merke schon. Tatsächlich, genau, wir haben uns dabei an Princess Charming orientiert, der lesbischen Dating-Serie. Und da spielt natürlich auch Bauer sucht Frau bei uns eine große Rolle. Und genau, es geht schon auch damit darum, ja, einfach mit Formaten zu spielen, die schon da sind und auch zu zeigen, dass Queerness einfach auch ja, ziemlich viel Bock macht und Spaß macht, genau. Und deswegen haben wir uns auch für das Format entschieden, was tatsächlich auch eins meiner Lieblingsformate ist.
Ja, und wie Landwirtschaft als queere Person zwischen Cis-Heteromännern aussieht, das liest sich auch gut in der Geschichte Schweißlehrgang in der Deula. Der Autorin wird ein Gerät empfohlen, was, ich zitiere auch wieder, der Papa doch mal kaufen soll. Da habe ich mich gefragt, ist das Leben auf dem Land denn immer noch so rückständig? Ständig sexistisch, alles eine große Macker-Party?
Ich glaube, auch darauf lassen sich vielfältige Antworten finden. Also ich glaube, dass es auf dem Land und in der Landwirtschaft mittlerweile so viele coole Initiativen gibt, wo sich Leute zusammenfinden und tatsächlich auch einfach ganz anders ländlich leben, als wir uns das häufig auch in der Stadt so vorstellen. Gleichzeitig ist aber Leben auf dem Land ganz schön häufig sehr isoliert. Und das heißt, wenn man dann in so konservativen Strukturen drinsteckt, dann ist man damit häufig auch ziemlich alleine. Und ich glaube, wir alle im Redaktionskollektiv, unsere AutorInnen, aber auch zum Beispiel bei mir in der Forschung, zeigt sich, dass das tatsächlich leider noch ganz schön häufig der Fall ist. Und genau da setzen wir eben auch mit der queeren Landlust an, um zu sagen, okay, wir sehen dich in deiner Lebensrealität und genau, wir sind auch hier und lass uns was zusammen machen.
Aber es ist auch so ein bisschen vielleicht der Versuch für so eine Art Perspektivwechsel zu sorgen, also beiderseits, weil es gibt ja dann auch den Text von Ronja, sie zieht für 3 Monate auf die Schweizer Alb und man hat schon den Eindruck, sie ist sich über ihre eigenen Privilegien bewusst, erlebt aber auch so eine Art ja, Kulturclash. Einerseits freut sie sich auf diese Entschleunigung vom Stadtleben, andererseits führt sie da auch wieder heftige Diskussionen mit Cis-Männern über das Patriarchat und über Rassismus und was es alles gibt. Deshalb ja, ist es vielleicht auch der Versuch zu sagen, es ist immer wieder so wichtig, auch dass wir gesellschaftlich zusammenkommen und miteinander in die Diskussion, ins Gespräch gehen.
Ja, das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich glaube auch, dass wenn wir uns so Landleben vorstellen, dann ist es ganz häufig entweder konservative Bauernparty oder es wird total romantisiert. Und das ist genau unser Ziel, auch mit dem Zine aufzuzeigen. Es ist viel, viel vielfältiger als das. Und ich glaube, dass es uns auch darum geht zu sagen, wir können uns überhaupt queeres Landleben vorstellen. Und das schließt natürlich daran an, was schon da ist. Und genau da auch zu sagen, wir leben auf dem Land nicht nur romantisieren oder abschreiben, sondern wir wollen da eben unsere Räume finden, die natürlich an das anschließen, was auch schon da ist und da auch ins Gespräch gehen.
Also, Queere Landlust Volume 2. Wer jetzt Interesse hat, einfach auf Instagram unter queere_landlust sich melden Und dann bekommt man das Magazin auf Spendenbasis zugeschickt. Also ob 4 Euro oder 12 Euro, wir freuen uns sehr auf die auch dann dritte Ausgabe. Ich sprach mit Carla Wember, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ländliche Strukturforschung und natürlich Mitherausgeberin. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Vor anderthalb Jahren starb Rebecca Horn, gehörte zu den prägendsten KünstlerInnen der Gegenwartskunst. Ihre sich bewegenden Skulpturen sah man auf der Documenta, auf Biennalen, einfach überall auf der Welt. Ihre Arbeiten wirken oft wie empfindliche Organismen zwischen Maschine, Körper und Poesie. Und der Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal zeigt jetzt eine Ausstellung mit ihren Arbeiten. Die Werke sind auf mehreren gläsernen Ausstellungshallen in dem waldigen Gelände hoch über Wuppertal verteilt. Kuratiert hat sie Bildhauer Tony Craig, der den Park auch gegründet hat. Und unsere Autorin Sabine Oelz war im Skulpturenpark dabei und hat mit Tony Craig gesprochen.
So klingt es, wenn sich zwei Nashörner küssen. Bei Rebecca Horn trifft tierische Erotik auf kalte Technik. Zwei lange Metallarme bewegen sich langsam aufeinander zu, an ihrem Ende stilisierte Hörner. Sobald sie sich berühren, britzelt es, Funken sprühen. Die meiste Zeit tut sich aber gar nichts. Der Kuss der Nashörner, wie die Arbeit heißt, lässt auf sich warten. Technik, Bewegung und ein bisschen Pathos sind die Markenzeichen von Rebecca Horn. Für Tony Craig ist die vor zwei Jahren verstorbene Künstlerin eine der vielseitigsten ihrer Generation.
Sie hat ein wahnsinniger Oeuvre, ne? Sie hat für Theater Sachen gemacht, sie hat für Musiker Sachen gemacht, Filme, Gedichte. Ich meine, es ist ein Leben voll von kreativen Aktivitäten.
Für die Ausstellung im Skulpturenpark hat Tony Craig die kinetischen Objekte ausgewählt. Der britische Bildhauer rief vor fast 20 Jahren den Skulpturenpark Waldfrieden ins Leben. Er liegt hoch oben über der Wupper im Stadtteil Unterbarmen, mit drei Ausstellungshallen mitten im Wald. Dort ist nun das Werk von Rebecca Horn erstmals zu sehen. Die im Odenwald geborene Künstlerin begann Ende der 60er Jahre Maschinen zu bauen, die wirken, als lebten sie. Apparate mit Federn öffnen sich plötzlich wie ein Pfau. Andere sind mechanische Konstruktionen, die sich drehen, schlagen, plötzlich wie die Malmaschine eigenständig Gemälde an die Wand werfen. Die 13 Werke stammen aus den 1980er bis 2000er Jahren. In einer Halle wachsen lange, golden glänzende Metallstäbe in die Höhe. Ganz langsam schwingen sie. So langsam, dass man es kaum merkt.
Stäbe, die da sind, die sehen aus wie Werfspeeren. Und die stehen unheimlich fragil in der Luft da und drehen sich ganz, ganz zart und langsam, ohne dass der Wind weht.
In einer anderen Halle hängen mehrere Geigen in einfachen Holzleitern. Ohne Vorwarnung setzt ein Mechanismus die Bögen in Bewegung. Ein kratzendes Durcheinander, ein Orchester, das spielt, wann es will. Horns Apparaturen funktionieren erstaunlich gut im Dialog mit der Natur. Vielleicht sogar besser als im weißen Museumsraum. Eigentlich verbindet man sie mit großen, pathetischen, manchmal auch etwas bedeutungsschweren Gesten. Manche Arbeiten können einen fast überfordern mit Symbolik. In Wuppertal scheint das anders. In jeder Halle sind nur wenige Werke zu sehen. Sie kommen sich nicht in die Quere. Dieser Abstand tut den Arbeiten gut. Erst hängen Geigen, Schuhe oder Klaviere einfach nur da, reglos. Dann setzt eine Bewegung ein. Und plötzlich wirken diese Dinge, als hätten sie ein Eigenleben. Anders als bei Jean Tinguely, dessen Maschinen gerne laut scheppern, interessiert Rebecca Horn der leise Moment, wenn ein Objekt für einen Augenblick mehr ist als bloße Materie.
Bildhauerei ist sehr oft mit stille Bewegung assoziiert. Und also die Rebecca Horn macht das, finde ich, auf eine sehr subtile Art und Weise, ne? Die nicht so viel mit Bewegen, mit Motion. Ja, na klar, es ist Motion dabei, aber es ist auch, ich finde auf Deutsch, es rührt sich. Und ich finde es auch zum Teil sehr rührend.
Eine Ausnahme bildet der Konzertflügel, der kopfüber von der Decke hängt. Sein Deckel kracht auf, die Tasten fallen raus, wie bei einer erschöpften Diva, die nicht mehr auftreten will. Das Klavier wurde in der Kunstgeschichte schon öfters malträtiert, etwa bei den Fluxuskünstlern. Aber so absurd akrobatisch ging es dabei selten zu. In der Ausstellung im Skulpturenpark Waldfrieden zeigt sich eine überraschend humorvolle Rebecca Horn. Auch die zwei Operngläser, aufgespießt auf Stangen, wirken außer Rand und Band. Man kann nicht hindurchsehen, immer drehen sie sich weg.
Es sucht Bilder, es nimmt immer neue Bildeinschnitte ein. Ich frage mich auch, worauf ist er fokussiert? In jeder Einzelarbeit finde ich irgendwas. Und dadurch erscheint für mich eine Person.
Der Skulpturenpark Waldfrieden wirkt im wahrsten Sinne des Wortes wie eine Frischluftkur für Rebecca Horns Objekte. Zwischen den Hallen geht es immer wieder hinaus in den Wald, über hügelige Wege vorbei an anderen Skulpturen. Und plötzlich merkt man, in diesen Apparaten steckt mehr Leben und Humor, als ihre Mechanik vermuten lässt.
Emotion in Motion, so heißt die Ausstellung von Rebecca Horn. Die ist bis zum 30. August im Skulpturenpark Waldfrieden in Wuppertal zu sehen.